Habt ihr auch gerade diesen Moment gespürt im Lobpreis? Einfach so diese dichte Gegenwart des Herrn. Und ist es nicht das, was wir brauchen? Wir brauchen ihn. Wir brauchen mehr von ihm. Und ich möchte euch bitten, nochmal ganz kurz euer Herz dem Vater hinzuhalten. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Wir kommen aus unterschiedlichsten Hintergründen. Aber ich habe gestern Nacht noch, als meine Familie im Bett war, gebetet. Und ich spürte, wie der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass ihr mit Erwartung kommt. Dass wir mit Erwartung zu ihm kommen. Mach dein Herz auf. Denn all das, was ich heute Morgen sage, die Botschaft dahinter, die transformierende Kraft kommt nicht von mir, die kommt von ihm. Und wir empfangen gemäß unseres Glaubens. Vater, wir kommen zu dir mit offenem Herzen, mit einer offenen Haltung. Mit Glauben. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du redest. Jesus, du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du bist hier. Und du bist genauso real wie wir, die wir hier sind. Du weißt, was uns bewegt, du weißt, was uns belastet. Du weißt, was uns, wo unsere Herzen verschlossen sind. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir stehen. Du freust dich über uns, dass wir heute hier sind, dass wir zu dir kommen. Wir kommen zu dir und ich bitte dich, Herr, dass die Worte, die ich jetzt sage, dass die Botschaft ganz tief in unser Herz fällt und Frucht bringt. Dass sich Dinge verändern, dass wir verwandelt werden von dir. Diene du jetzt, Geist Gottes, jedem von uns. Amen. Ich möchte dich bitten, diese Haltung dir zu bewahren, während ich spreche. Wir befinden uns jetzt seit einigen Monaten in der Bergpredigt und heute ist die 19. Predigt in der Bergpredigt. Und es ist ein Wunder geschehen, ihr Lieben, wir haben Kapitel 5 abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt in Kapitel 6. Wir haben in den vergangenen Monaten viele Themen kennengelernt, gehört, die Jesus wichtig waren, über die er sprechen wollte. Er sagte zum Beispiel, er erklärte den Menschen, wie man in den Himmel kommt. Und er sagte, das geschieht nicht aus unserer Leistung, Kraft, sondern aus dem, was er für uns getan hat. Jesus sprach auch in den Seligpreisungen über einen Lebensstil, den seine Kinder, die Christen, haben sollen. Der Lebensstil, den Gott für dich und mich haben möchte, den entscheiden nicht wir, sondern der ist definiert in den Seligpreisungen. Jesus sprach darüber, dass wir ein barmherzig sein sollen, dass wir sanftmütig sein sollen. Und er sprach darüber, dass seine Kinder, dass die Christen eine Sehnsucht nach Gott haben sollen. Hast du Sehnsucht nach Gott? Wie stark ist die Sehnsucht nach ihm in deinem Leben? Und wir sehen, und leider, wenn wir in die christliche Welt hineinschauen, da gibt es viele, die keine Sehnsucht nach ihm haben. Die sich nicht ausstrecken nach ihm, die ihre Herzen nicht immer wieder zu ihm bringen und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Jesus sprach über Ehe. Jesus sprach, dass unsere Worte Wahrheit sein sollen, dass wir nicht lügen sollen. Jesus sprach darüber, dass wir uns nicht rächen sollen, dass wir unsere Wange hinhalten sollen. Und ich erklärte, dass dieser Lebensstil völlig absurd ist in dieser Zeit. Und Jesus sprach darüber, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und immer wieder kam er auf das Herz zu sprechen. Immer wieder, wenn ihr die Bergpredigt lest, Jesus kommt immer wieder auf das Herz. Und auch heute werden wir sehen über das, worum es heute geht, dass er nicht locker lässt, über unsere Motive zu sprechen. Der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Matthäus 6, 1 bis 4. Jesus sagt: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Es halt ein bisschen. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen lautet: Gott möchte keine Show, er möchte eine Beziehung. Gott möchte keine Show, er möchte eine Beziehung. Jesus beginnt diesen Abschnitt damit, dass er über unsere Frömmigkeit spricht. Die Elberfelder Bibel spricht über unsere Gerechtigkeit. Es meint unser frommes Leben. Mit anderen Worten, Jesus spricht über das Leben mit Gott und für Gott. Das Leben mit Gott kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Du kannst mit Gott eine innige Beziehung haben, es kann sich aber auch sehr distanziert anfühlen manchmal, aus deiner Perspektive. Dein Leben mit Gott kann auf Leistung und Anstrengung ausgerichtet sein, du kannst aber auch in diesem tiefen Bewusstsein leben, eine große Abhängigkeit von ihm zu haben. Wir können eine passive Haltung einnehmen nach dem Motto: Ach Gott, du machst das schon alles. Ich brauche ja einfach nur mein Leben irgendwie leben. Das Leben mit Gott kann bei manchen Leuten sehr aufregend sein und bei manchen Leuten sehr langweilig. Unser Leben mit Gott kann zu sehr viel Veränderung führen und bei manchen siehst du über Jahre kaum Veränderung. Jesus sagt: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Wir achten auf unseren Garten, wir achten auf unsere Häuser, wir achten auf unsere Autos, wir achten auf unsere Kleidung, auf unsere Frisur. Ihr seht alle super schick aus. Ja? Wir achten auf unsere Figur. Die manchen mehr, die anderen weniger. Achten wir auf unser Glaubensleben? Acht haben meint, sich gedanklich zuwenden. Es meint im Grunde genommen, sich auf Dinge zu konzentrieren. Jesus sagt: Konzentriere dich in deinem Glaubensleben auf die wesentlichen Dinge. Was Jesus jetzt damit meint, die wesentlichen Dinge, das erzählt er uns, entfaltet er uns jetzt in Matthäus 6. Und ich werde heute den ersten Teil besprechen. Ich möchte euch übrigens ermutigen für die Zukunft: Hey Leute, nehmt eure Bibel mit, eure Handys raus. Ich bitte euch, ich ermutige euch, schlagt es nach. Es ist unglaublich, was ihr entdeckt, wenn ihr mit dem Wort Gottes wirklich arbeitet und nicht einfach nur euch beriesen lasst. Bevor ich darüber spreche, was Jesus in Matthäus 6 ab Vers 1 sagt, möchte ich einen Vers voranschieben, von dem ich überzeugt bin, dass es der Schlüssel ist, um zu verstehen, was Jesus jetzt im Folgenden sagt. Ich war total fasziniert, als Gott mir diese Dinge anfing, durch das Studium zu zeigen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 48: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Stell dir mal vor, jemand kommt zum Glauben an Christus, also zum Glauben, ist gerade frisch bekehrt und diese Person fragt dich: Worum geht's jetzt? Was ist jetzt das Ziel? Was ist Gottes Hauptanliegen für mein Leben? Was würdest du dieser Person sagen? Würdest du sagen: Okay, von nun an musst du möglichst genau auf alle Geschwindigkeitsbegrenzungen achten. Oder du musst jetzt möglichst eine fromme Sprache an den Tag legen. Manche Christen reden recht fromm, aber ihr Leben zeigt manchmal,
Naja. Oder du sagst, okay, du musst die 10 Gebote auswendig lernen. Was würdest du dieser Person sagen? Ich weiß, was Jesus der Person sagen würde. Du sollst vollkommen sein. Eine krasse Aussage, oder? Was löst das in dir aus, diese Aussage, du sollst vollkommen sein? Panik? Freude? Wusstet ihr, dass es viele, viele Menschen in dieser Welt gibt, die sich unglaublich anstrengen, vollkommen zu sein? Viele Religionen in dieser Welt beruhen auf einem System, wo Menschen sich abmühen, Vollkommenheit zu erreichen. Ist uns auch bewusst, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in dieser Welt unter ihrer Unvollkommenheit leiden? Sie sind mit ihren Fehlern, sie sind mit ihren Ängsten, sie sind mit ihrem Versagen, mit ihren Sünden immer wieder konfrontiert. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ihr sollt vollkommen sein? Und da möchte ich kurz wiederholen, was ich das letzte Mal in der Bergpredigt gesagt habe. Vollkommen bedeutet nicht, dass wir wie Gott sein sollen. Dass wir im Grunde genommen kleine Götter hier auf dieser Erde sind. Manche denken, ich bin wie so ein kleiner Gott hier. Verhalten sich manchmal auch so. Ja. Was Jesus sagt, Jesus gebraucht hier ein Wort für vollkommen, er sagt Teleios. Und Teleios meint, wenn jemand zum Beispiel ausgewachsen ist, ist er Teleios. Also die meisten von uns hier sind Teleios, es geht nicht mehr nach oben. Höchstens irgendwann runter, so wenn man älter wird. Oder wenn du in deinem Navi etwas eingibst, so ein Ziel, und du kommst an und du bist Teleios, du bist am Ziel angekommen. Das entgegengesetzte Wort ist Telos. Telos heißt Zielverfehlung. Jesus sagt, wir sind Teleios, wenn wir unsere von Gott gegebene Bestimmung leben. Und so wie Gott seine Ziele erfüllt, so sollen auch wir die Ziele, die Gott für unser Leben hat, erfüllen und unsere Bestimmung leben. Das meint vollkommen sein. Jesus sagt, dass wir vollkommen unsere von Gott geplante Bestimmung ausleben sollen. Und jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt in dieser Predigt, um den es geht, um den es Jesus geht. Hört mir genau zu. Die Art und Weise, wie du deine Bestimmung lebst, die Art und Weise, wie du deine Bestimmung füllst, hängt zu 100% von dem Vaterbild ab, was du über Gott hast. 100%. Dein Vaterbild prägt dein Lebensbild. Der Grund Nummer 1, warum so viele Christen nicht ihre von Gott gegebene Bestimmung leben, ist, weil sie ein verzerrtes Vaterbild haben. Die Vorstellung, die wir über Gott als Vater haben, entscheidet darüber, welche Beziehung wir zu ihm haben. Unser Denken über Gott als Vater entscheidet darüber, wie wir ihm begegnen. Alles, was du tust und ich tue, reflektiert letztendlich, wie wir die Welt um uns sehen und erklären und wie wir auch den Vater erklären und sehen. Dein Vaterbild prägt dein Lebensbild. Patrick Knitterfeld und Bernadette Lang haben ein Buch Lifestyle Jüngerschaft geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und in diesem Buch haben sie 7 negative Vatererfahrungen aufgeschrieben, die Menschen in ihrem Leben machen. Nicht alle, die macht nicht jeder durch, aber so 7 Hauptvatererfahrungen, negative, und es gibt auch positive Vatererfahrungen, ihr Lieben. Mir geht es nicht darum, jetzt alles negativ zu machen, aber viele machen negative Vatererfahrungen und haben entsprechende Vaterbilder. Unser Vaterbild über Gott wird nämlich in den meisten, also logisch, ja, in den meisten Fällen in unserer Kindheit und in unserer Jugend geprägt und geformt. Und sie sprechen, das erste Vaterbild, was sie erwähnen, ist der abwesende Vater. Der abwesende Vater arbeitet viel, macht Karriere, ist irgendwie gar nicht so richtig da. Viele Scheidungskinder leiden darunter, dass ihre Väter abwesend sind. Viele, viele Jahre. Sehr tiefe Verletzungen entstehen. Dann gibt es den bedürfnisstillenden Vater. Das sind Väter, die ein schlechtes Gewissen haben, dass sie eigentlich wenig Zeit haben, aber die Kinder mit materiellen Dingen beschenken. Aber sie merken gar nicht, dass die Kinder nicht die Geschenke wollen, sondern sie. Und dann sprechen sie in dem Buch von den leistungsorientierten Vätern. Das sind die Väter, beziehungsweise dieses Vaterbild, das ist sehr, sehr verbreitet in unserer Kultur. Wir sind nämlich in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Die Leute arbeiten, Und der Wert, der dahinter steckt, ist, du bist, was du tust. Und deswegen tust du viel, damit du etwas bist. Und wenn man die Augen aufmacht, dann erleben wir genau das. Viele Leute sind sehr engagiert in ihren Jobs. Da wird gemacht, getan. Leute arbeiten, was weiß ich. Können sich, was weiß ich, was leisten. Urlaub und noch ein Urlaub und noch. Aber so unter der Woche siehst du manche Eltern nie mit ihren Kindern spielen. Dann sprechen die von den bevorzugenden Vätern. Das sind Väter, die einzelne Kinder bevorzugt behandeln gegenüber den anderen. Und diese Kultur führt zu Missgunst, Neid, Streit und in vielen Fällen auch zu Spaltung. Dann sprechen sie über den kontrollierenden Vater. Da gibt es wenig Freiraum, da wird alles irgendwie haargenau definiert, harte Strafen als Sanktionen an einen Tag gelegt und so weiter. Dann sprechen sie als sechstens über die schwachen Väter. Diese Väter sind zwar da, aber sie haben eine gewisse passive Rolle und sie sind immer müde, sie fordern die Kinder nicht richtig heraus. Ich meine mit Kindern, das ist manchmal richtig, manchmal du kannst einfach nicht mehr. Du pfeifst aus allen Löchern an. Und wenn du dich immer nur zurücklehnst und sagst, oh, ich kann nicht mehr, ich meine, was bringt es für die Kinder? Und da muss ich echt mal ein Riesenlob an die Mütter sagen, hey, was ihr so investiert und was ihr tut, hallo, also da würde ich schon wirklich manchmal in der Ecke liegen und ich kann nicht mehr, aber ich kann nur sagen, so, danke für tolle Mamas, oder?
Super.
Und auch für die Väter. Amen. Väter, wo seid ihr? Klatschen. Und zum Schluss sprechen sie in dem Buch über die gewalttätigen Väter. Und was das bedeutet, können wir uns alle denken. Sowohl unsere positiven als auch unsere negativen Vaterbilder, unsere Erfahrungen, formen unser Bild, das wir über Gott haben. Du kannst dich winden, du kannst tun, du kannst machen. Deine Prägung formt dein, wie du dem Vater, Gott, dem Vater begegnest. Der wichtigste Schlüssel, wie wir ein geheiltes Vaterbild haben oder bekommen, ist, indem wir unseren eigenen Vätern vergeben. Und ich weiß, das ist an vielen Stellen sehr, sehr schwierig. Manchmal ist es sehr herausfordernd. Aber du wirst nicht daran vorbeikommen. Denn durch Vergebung löse ich mich von den Verletzungen, die mir zugefügt wurden, die nicht Teil meines Lebens sein brauchen. Gott möchte nicht, dass diese Verletzungen in uns drin sind. Und interessant ist, dass Jesus im gleichen Kapitel im Zusammenhang mit Gebet Folgendes sagt. Matthäus 6, Vers 12. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so gelesen habt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wie ist das möglich, zu vergeben? Wir haben einen Vater, der uns vergibt. Jesus sagt weiter in Vers 14, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Sehen wir, wie wichtig ist es, ein geheiltes Vaterbild zu haben? Jesus, also unser Vaterbild, beeinflusst unsere Beziehung, die wir zu ihm haben. Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Du wirst erst wissen, wer du wirklich bist, wenn du eine Erfahrung darüber hast, wer der Vater im Himmel ist. Jesus' Auftrag war es nicht nur, ans Kreuz zu gehen und für unsere Sünden zu bezahlen, das denken wir manchmal, das ist wichtig gewesen. Jesus' Auftrag war es auch, den Menschen zu zeigen, dass es einen Vater im Himmel gibt, der es nicht mehr mit ansehen kann, wie die Kinder unter der Sünde leiden. Und deswegen lesen wir in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und jetzt kommt's. Und Jesus geht noch weiter. Es reicht nicht nur aus, zu wissen, wer der Vater ist. Du musst in das Erfahrungsspektrum kommen, wie der Vater ist. Das Wer verrät dir seine Identität, das Wie verrät dir seine Qualität. Und wenn wir den Bibeltext jetzt lesen, und deswegen bitte ich euch, lest die Bibel, sag mal, nach über das, was wir hier sprechen, studiert die Sachen, lest es. Ab Kapitel 6 fängt Jesus jetzt an, die Qualitäten des Vaters zu entfalten. Alles, was Jesus sagt, ist verlinkt mit dem Vater. Es geht immer wieder um den Vater und es macht absolut Sinn, weil Jesus war permanent mit dem Vater verbunden. Vers 1, 4 und 6 in Kapitel 6 spricht er darüber, dass ein Vater ist, der belohnt. In Vers 9 sagt er, er ist ein Vater, mit dem man sprechen kann. In Vers 8 sagt er, ein Vater, der weiß, was wir brauchen. In Vers 14 sagt er, dass ein Vater ist, der vergibt. In 26 ein Vater, der versorgt. Nochmal in 26 ein Vater, der deinen Wert kennt. Und in Vers 32 ein Vater, der jedes Bedürfnis kennt. Merken wir? Immer wieder geht es um den Vater. Immer wieder bringt er den Vater. Immer wieder verlinkt er zu dem Vater. Es ist erstaunlich, über welche Themen Jesus, knallharte Themen, und immer wieder bringt er den Vater. Immer wieder bringt er den Vater. Warum macht er das? Dein Vaterbild prägt dein Lebensbild. Mit anderen Worten, dein Vaterbild formt dein Glaubensleben. Du lebst oder lebst nicht aus der Beziehung zum Vater, die du hast oder die du nicht hast. Und mit diesem Hintergrundwissen, lass uns jetzt mal schauen, was Jesus ab Vers 1 sagt. Das ist der Hintergrund, sozusagen die Brille, die ich für mich entdeckt habe. Und mit dieser Brille möchte ich jetzt darauf schauen. Jesus sagt, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Die englische The Message Bibel drückt diesen Vers mit diesen Worten aus. Sei besonders vorsichtig, wenn du versuchst, gut zu sein, damit du nicht eine Show daraus machst. Es mag ein gutes Theater sein, aber der Gott, der dich geschaffen hat, wird nicht applaudieren. Jesus sagt, dass es zwei Optionen gibt, wenn wir etwas Gutes tun. Du machst etwas für Menschen und von Menschen bewundert zu werden, oder du machst es von Gott, um von ihm belohnt zu werden. Diese zwei Optionen nennt Jesus. Und die dahinterliegende Frage lautet, für wen tun wir, was wir tun? Für wen machen wir das, was wir tun? Und Jesus greift ab Kapitel 6 drei Bereiche auf, die in der damaligen Zeit für ein richtiges Leben standen. Jesus spricht nicht nur über irgendwelche Themen, er spricht über das, was zu der damaligen Kultur und Zeit gang und gäbe war. Er spricht über das Geben, speziell über das Almosengeben, Gebet und das Fasten. Diese drei Dinge, wenn du diese drei Dinge getan hast damals, dann führst du ein richtiges, gläubiges Leben. Das war in den Vorstellungen damals verankert. Nun gehen wir uns mal auf das Geben. In Vers 2 sagt Jesus, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Jesus sagt, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst. Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass wir als Christen die Not der Menschen sehen und nicht unsere Augen verschließen. Zur Zeit von Jesus war es ganz selbstverständlich, dass man sich um die Not von den Leuten, um die Not der Menschen kümmerte. Und wenn wir uns erinnern, in der Apostelgeschichte werden sogar dafür Diakone eingesetzt, damit sie der Not der Menschen begegnen. Also, das heißt, geben und helfen ist absolut selbstverständlich. Ist es auch für dich selbstverständlich? Gehört es auch für dich zu deinem Leben, dass du die Not von Menschen siehst und denen der Not begegnest? Ich meine, für was sparen wir? Einen schönen Urlaub zu fahren, das nächste Auto wieder zu haben, unser Haus abzubezahlen, ist alles okay. Kommt in unserem Leben, in unserem Portemonnaie, in unseren Planungen finanziellen kommt er auch etwas vor, wo wir uns um die Not von Menschen kümmern? Jesus sagt, das ist ganz selbstverständlich, wir brauchen eigentlich darüber nicht reden, das ist klar. Aber worum es geht, ist das Motiv. Und darüber spricht Jesus. Er sagt, wenn wir geben, dann sollen wir es nicht herausposaunen, wie die Heuchler es tun, sagt er. Manche gehen davon aus, dass das, was Jesus hier sagt, sprichwörtlich gemeint ist. Wir kennen das Sprichwort, Posaune ist jetzt nicht so heraus hier. So nach dem Motto, mach dich nicht so wichtig. Kennen wir, oder? Andere sagen, dass Jesus sich darauf bezogen hat, dass im Tempel, auf die Tempeltrompeten, die die Bevölkerung aufriefen, um zu spenden. Es wurden Trompeten geblasen und dann sollten die Leute kommen und spenden. Und ich sage ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als dann, wenn die Trompeten erklingen, das Portemonnaie zu zücken und sagen, hier, hast du einen Huni, habt ihr gesehen? Also früher, damals noch, ja, also war man manchmal in der Versuchung, wenn so das Kästchen durch die Gottesdienstreihen ging, so, warte mal, Portemonnaie, 50er, oh, so da, so, nein, also das ist ja eine Versuchung, so manchmal. Haben Sie es gesehen? So, und ich habe heute nur 1 Euro. Schnell rein, ping. Diese Leute, über die Jesus spricht, dachten, die tun etwas Besonderes oder sie seien was Besonderes. Und Jesus ist knallhart. Jesus sagt, das sind Heuchler. Wenn man das Leben Jesus studiert und liest und sich damit beschäftigt, dann sehen wir, dass Jesus mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenkam. Er kam mit Armen zusammen, mit Reichen, mit den unterschiedlichsten Leuten. Angesehen, unangesehen und so weiter. All diese Leute lassen sich im Grunde in 3 Gruppen einteilen. Die einen sind, würde ich als die Schüler bezeichnen, das sind seine Jünger. Die waren mit ihm unterwegs, die haben von ihm gelernt. Die haben ihn unterstützt. Die andere Gruppe würde ich als die Bedürftigen bezeichnen. Menschen, die krank waren, die er geheilt hat, geistliche Not, eine seelische Not hatten. Und die dritte Gruppe bezeichnet Jesus als die Heuchler. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und auf diese Leute reagierte Jesus immer wieder sehr allergisch. Was heißt Heuchelei? Eine mögliche Definition. Heuchelei ist die Eigenschaft, sich in einer Weise zu verhalten, die mit dem eigenen Charakter oder Glaubenssystem oder der eigenen Sprache nicht vereinbar ist. Mit anderen Worten, du tust nach außen hin so, aber innerlich stehst du überhaupt nicht da. Jesus sagt, das ist Heuchelei. Und das griechische Wort für Heuchelei bedeutet auch Schauspieler. Es ist jemand, der eine Maske aufsetzt oder sich als jemand anderes ausgibt. Kennen wir so Leute? Sind wir schon mal solchen Leuten begegnet? Ich schon, morgens im Spiegel. Du nicht? Okay. Jesus bezeichnet die Schriftgelehrten und die Pharisäer als Heuchler. Er beschrieb sie als Menschen, die Gott mit ihren Lippen ehren, mit ihren Herzen aber weit von ihm entfernt sind. Matthäus 15, Vers 8 können wir das nachlesen. Und das ist der springende Punkt. Die Heuchler geben, um von den Menschen geehrt zu werden. Warum möchten sie von den Menschen geehrt werden? Weil ihre Herzen nicht von der Liebe des Vaters ausgefüllt ist. Ihre Herzen sind weit weg von Gott. Und warum sind sie weit weg von Gott? Weil sie den Vater nicht kennen. Jesus spricht in diesem Vers nicht nur über eine materielle Not von Menschen, Jesus spricht von einer geistlichen und seelischen Not von Menschen. Mit anderen Worten, ihr gebt und ihr stillt und ihr helft zwar den Bedürfnissen von anderen, aber ihr lasst euch selber nicht in euren eigenen Bedürfnissen helfen. Es geht hier nicht nur um eine Not von Nahrung und Mangel an Nahrung und Kleidung, es geht um die Not von Annahme, Liebe, Lob und Anerkennung. Wenn wir Dinge tun, um von Menschen gesehen zu werden und von ihnen bewundert zu werden, dann tun wir es aus einem Mangel der Vaterliebe Gottes heraus. Dein Vaterbild prägt dein Lebensbild. Wenn wir es dem Vater nicht erlauben, diesen Mangel auszufüllen, werden wir diesen Mangel in uns versuchen, unter anderem bei Menschen zu kompensieren. Und deswegen sagt Jesus, schaut mal, was Jesus sagt, sie haben ihren Lohn weg. Das ist der Lohn, den sie suchen, das ist der Lohn, den sie bekommen. Ihr Lohn ist die Bewunderung von Menschen. Den bekommen sie, mehr nicht. Sehen wir, wie wichtig es ist, ein geheiltes Vaterbild zu haben in unserem, für unser Glaubensleben. Wenn wir ein geheiltes Vaterbild haben und die Vaterliebe erfahren, wird unser Mangel ausgefüllt und wir werden diesen Mangel nicht mehr versuchen, bei anderen Menschen zu stillen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass solche Anbieter wie Facebook, Instagram, TikTok, schon mal von TikTok gehört? Wir hatten neulich in der Schule, hat uns ein Polizist aufgeklärt, die Eltern, was TikTok ist. Da werden Videos hochgeladen, unfassbar, was da teilweise geteilt wird. Und unsere Kinder und Jugendlichen wachsen damit auf. Und ich bin davon überzeugt, diese Plattformen würden eine Menge Kundschaft verlieren, wenn sich die Leute, die dort, sich dort auch tummeln, es ist nicht alles schlecht, ich bin auch bei Facebook, auch bei Instagram, man kann es auch für gute Sachen nutzen, aber ich bin davon überzeugt, wenn die vielen, vielen Leute den Mangel, den sie in ihrem Herzen haben, sich von der Vaterliebe stillen lassen würden und nicht von den Menschen, würden viele Leute abtauchen und dort ihre Bestätigung nicht mehr suchen. Warum sind solche Plattformen so erfolgreich? Genau aus diesem Grund. Jesus sagt in Vers 2, sie möchten von den Menschen geehrt werden. Das ist der Grund Nummer 1, warum solche Plattformen im Internet boomen. Menschen möchten gesehen werden. Menschen möchten verehrt werden. Wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, TikTok, Instagram und Facebook, sprich mal mit deinem Enkel oder mit einem Jugendlichen. Und dann weißt du, was dort abgeht. Aber ich sag dir was, selbst wenn du das nicht kennst, erinnere dich an deine Zeit. Zu deiner Zeit war es das Auto, der Garten, das Haus, das Häuschen, was weiß ich, in Italien oder was weiß ich wo. Hauptsache gesehen, Hauptsache zeigen, Hauptsache die Leute sehen mich. Zu meiner Zeit waren es Klamotten, die Markenklamotten. Hast du Markenklamotten, bist du was. Hast du keine, da hast du schlechte Karten. Und wir kamen aus Kasachstan, wir hatten nicht so viel Geld für Markenklamotten und ich habe es über lange, lange Zeit erlebt. Du kommst in die Schule und da stehen sie und warten schon, um dich fertig zu machen, nur weil du kein Nike, kein Adidas, kein was weiß ich, Fila und was weiß ich was trägst. Und wisst ihr, oh, wie glücklich war ich, als Leute uns, weil wir nicht so das Geld hatten, gespendet haben, also Klamotten, die schon getragen haben, aber die noch gut waren und ich endlich bestimmte Sachen tragen konnte. Ich bin so in die Schule gegangen. Merken wir was? Genau das ist das Problem. Man sucht die Anerkennung bei Menschen. Nur um bewundert zu werden, nur um angenommen zu werden. Aber Vorsicht, ist uns das zu verübeln? Die Suche nach Annahme, nach Bestätigung, nach Liebe? Auf gar keinen Fall. Nein, ist uns nicht zu verübeln. Ist es schlecht, den Wunsch zu haben, geliebt zu werden? Nein. Weil wir sind von Anfang an als Mangelwesen hier auf diese Welt gekommen. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Uns ist kalt. Wir brauchen Geborgenheit. Wir möchten Förderung. Wir brauchen Bestätigung. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen all diese Dinge. Und was Jesus uns sagen möchte, ist, dass dein Mangel nach Lieben bei Menschen niemals hundertprozentig gestillt werden kann. Das kann nur Gott, das kann nur der Vater. Der Applaus der Menschen verstummt, der Applaus vom Vater erschallt bis in alle Ewigkeit. Und sollte uns das nicht Grund genug sein, uns nach dem Vater auszustrecken? Und wenn du in diesen Erfahrungsbereich hineinkommst, dann wird dir jede Suche nach menschlicher Anerkennung, nach menschlicher Bewunderung in Schatten gestellt werden, weil du einen Vater bekommen hast, der dich voll und ganz ausfüllt. Und jetzt sagt Jesus, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Bedeutet nicht, dass die Hände nicht miteinander reden sollen. Jesus meint, dein Geben soll eine Sache zwischen dir und Gott sein. Mehr nicht. Und weiter sagt er, häng es nicht so an die große Glocke bei den Menschen. Nicht nur das, sondern es soll auch keine so große Sache sein zwischen dir selber, auf die du stolz bist, nach dem Motto, das habe ich wieder Tolles geleistet. Führ kein Tagebuch über das, was du tust, meint Jesus letztendlich. Tu es einfach. Denk nicht weiter darüber nach. Gib großzügig und geh weiter. Und gleichzeitig, es gibt bei Christen so eine gewisse Angst, wenn Leute meine Taten sehen, oh, das geht gar nicht. Das muss alles nur im Verborgenen geschehen. Okay, ich verstehe, was du meinst, aber es geht doch um das Motiv. Jesus sagt sogar, dass die Menschen unsere Taten sehen sollen. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Aber was Jesus sagt, wenn unser Licht leuchtet, soll unseres Spots nicht auf mich scheinen, sondern auf den Vater. Sie sollen auf ihn ausgerichtet sein. Aber Vorsicht, das Licht scheint durch dich und durch mich. Wir können nicht sagen, Gott macht das schon irgendwie. Nein, das Licht scheint durch dich. Die Verantwortung ist auch bei uns. Aber Jesus sagt, jede einzelne Tat wird vom Vater belohnt werden. Alles, was wir tun. Deswegen sagt er in Vers 4, gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und viele Menschen, viele Christen wissen nicht, verstehen nicht, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie belohnt, der sie belohnen möchte. Merken wir, also ich finde das total faszinierend, wie Jesus den Vater offenbart. Die Qualitäten, wie er ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich den Text das erste Mal las und auf das Wort Heuchler stieß. Heuchler. Bin ich ein Heuchler? Wo heuchle ich? Unser Fokus ist auf solche Dinge. Und als ich entdeckte, der Fokus liegt eigentlich auf dem Vater. Und dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, zu heucheln. Dann ist jede Heuchelei absurd. Jesus sagt, er ist ein Vater, der alle Geheimnisse kennt. Wusstest du, dass der Vater jedes deiner Passwörter kennt? Und auch jedes Passwort, das dein Computer dir generiert, was du selbst nicht kennst, kennt der Vater. Jesus kennt alle deine Gedanken, deine tiefsten verborgenen Sehnsüchte. Jesus kennt alle deine Sünde und der Vater kennt jede noch so kleinste Tat, die du für Menschen tust. Und vielleicht denkst du und sagst du, ach, was bin ich schon, wer bin ich schon? Ist es so klein, was ist es so wenig, was ich tue? Hör auf, so zu denken. Dem Vater ist jede noch verborgene Tat gleich wichtig wie alle größeren Taten. Amen. Alles ist ihm wichtig. Und deswegen heißt es in der NGÜ, sie übersetzt es so, den Vers 4, was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus sagt, der Vater weiß alles. Er weiß alles, was du tust. Er sieht auch alles, was du für Menschen und für ihn im Verborgenen tust. Und es geht hier um Belohnung. Mag von euch jemand Belohnungen? Wer mag es, belohnt zu werden? Seid doch mal ehrlich. Und die jetzt nicht die Hände nehmen, meine Güte, man kann ja so manchmal so fromm sein. Wir lieben es, belohnt zu werden. Ich liebe es. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich für den Applaus für die Menschen lebe oder ob ich für die Belohnung des Vaters lebe. Das ist ein Unterschied. Der Applaus der Menschen ist vergänglich. Die Belohnung des Vaters ist ewig. Die Ehre der Menschen ist trügerisch. Die Belohnung des Vaters ist ehrlich. Die Anerkennung von Menschen füllt mich nie aus. Die Belohnung vom Vater ist mein größtes Glück. Und jetzt, an einer anderen Stelle, sagt Jesus etwas sehr Entscheidendes. In Johannes 10, Vers 7 sagt Jesus, ich bin die Tür der Schafe. Wofür brauchen wir eine Tür? Um in ein Gebäude hineinzukommen. Ohne Türen würden wir vor dem Gebäude stehen und sagen, wie komme ich in das Gebäude? Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Wenn Jesus nicht wäre, hätten wir alle gar keine Ahnung, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, ihr könnt gerne nach vorne, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Diese Vollkommenheit, von der Jesus spricht, ist nur durch eine Beziehung zum Vater möglich. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, ich möchte dich ermutigen, durch diese Tür zu gehen heute Morgen. Ich möchte dich heute Morgen einladen, deinem Vater zu begegnen, deinem Vater im Himmel. Und ich möchte dich heute Morgen auch einladen, deinem Vater zu vergeben, wenn es Dinge gibt, dass du auch Vergebung aussprichst. Ich bin seit einiger Zeit jetzt mit diesem Text unterwegs. Ich bewege das und die letzten Wochen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist unglaublich, es ist echt nicht einfach, bei dem ganzen Trubel, in dem wir leben, sich wirklich auf Gott auszurichten. Kennst du das? Oder fällt es dir immer leicht? Und ich habe die letzten Wochen gemerkt, Mensch, ich weiß so viel über diese Dinge, das alles ist klar, aber wo ist es in meinem Leben, in meinem Alltag verankert? Und ich merke, das ist so umkämpft, dieses intime Leben mit ihm. Aber ihr Lieben, darum geht's. Darum geht's. Es geht darum. Du und ich sind dazu geschaffen, um mit dem Vater eine intime Beziehung zu leben. Ganz, ganz innig. Ganz tief. Und in den letzten Tagen, wenn meine Kinder zu mir kommen und sich einfach an mich schmiegen, und, das sind so die schönen Momente, ne? So die kommen einfach ans Bein, drücken dich oder umarmen dich, küssen dich. Und ich denke, genau so sollte unser Leben mit ihm sein. Dass wir zu ihm kommen, dass wir ihn umarmen, dass wir ihn drücken, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann viel hier reden. Es ist der Heilige Geist, der diese Botschaft in unserem Herzen verankert, verändert und es in die Tiefe geht. Du kannst nach Hause gehen, du kannst in die Woche starten und es verändert sich gar nichts kommende Woche. Gar nichts. Und wenn du in deinen Terminkalender schaust, dann kannst du genauso viel oder wenig Zeit verbracht haben mit ihm wie letzte Woche. Ich ermutige dich, ich lade dich ein, komm zum Vater, komm zu ihm. Lass uns die Augen schließen. Vater, wir kommen zu dir als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter. Herr, und ich bitte dich, verzeih mir da, wo wir so getrieben sind, wo wir unser Terminkalender voll ist. Ich bitte dich, dass du uns deine Vaterschaft offenbarst und dass du unser Herz veränderst und dass alles, was wir tun, ob es geben ist, ob es dienen ist, alles, was wir tun, ja, dass wir das nicht für Menschen tun, dass wir das nicht für unsere Anerkennung, dass wir es nicht für uns tun, sondern dass wir es für dich tun, weil wir dich lieben. Und ich bitte dich, Herr, führe uns zur ersten Liebe, Herr. Da, wo Liebe erkaltet ist, da, wo wir müde geworden sind, führe uns zu dir. Dein Leib, deine Gemeinde braucht die Vaterliebe. Weltweit, deine Gemeinde, deine Braut braucht die Liebe des Vaters. Wir alle. Geist Gottes, du hast gesagt, hast mir zugesagt, dass du heute Morgen wirkst und anrührst, Dinge veränderst, innere Heilung schenkst. Und wenn wir jetzt dieses Lied singen, wollen wir uns von dir berühren lassen, verändern lassen, lieben lassen. Ich lade dich ein, komm zu deinem Vater, so wie du bist. Du kannst aufstehen, du kannst dich hinknien, du kannst nach vorne kommen. Wir möchten den Stream jetzt abschalten, einfach eine Zeit haben, wo wir einfach in der Gegenwart nochmal kurz stehen. Ich wünsche euch Gottes Segen im Stream. Aber wir wollen hier uns jetzt einfach nochmal ausstrecken. Lasst uns zu ihm kommen. Cool.